Ja, merci vielmals, liebes Theaterteam, dass ihr uns hier so gut reingenommen habt in das Thema. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, wenn ich so in die Runde von euch schaue, zu welchem Bärchen gehöre ich dir? Gehöre ich dir zu denen, die die Hoffnung behalten, die zwar die Sache realistisch sieht, aber die doch voller Genuss kann so ein Konfibrötchen beissen und ein feines Kaffee kann trinken? Oder zu dem Paar, wo der Planet Erde abgeschrieben hat und der Appetit zum Frühstück so gründlich vergangen ist. Im Prophetenbuch Joel haben wir beides. Als wir lesen von Gerichtsankündigung, von grösster Not auf der einen Seite, aber auch von Rettung, von Wiederherstellung, von Speise und Trank im Überfluss für Judan. Und irgendwo lässt das Buch aber auch Fragen offen. Ihr wisst ja, dass ich gerne Kriminal schaue, zum Beispiel Tatort. Und manchmal lese ich dann am Ende Morgen auch noch einen Kommentar dazu, was andere gefunden haben. Und da habe ich jetzt gerade am letzten Tatort habe ich so einen Kommentar gelesen und der letzte Satz von diesem Kommentator ist gesehen: Er entlässt uns mit einem Kloss im Hals in den Abend. So, ja, so bedrückend hat es aufgehört. Es war nicht einfach die Sache erledigt gesehen. Und ja, nachher so denkt, möge der Herr schenken, dass uns die Botschaft vom Joel nicht mit einem Kloss im Haus in Sonntagsbraten entlässt heute Mittag. Oder ins Kaffeebrötchen. Ich habe auch schon meinen Militärkollegen zitiert. Und das scheint mir eigentlich schon gerade ein bisschen vorweggenommen. Etwas Wichtiges. Mein Militärkollege hat auch mit einem Seufzer gesagt, ja, es ist nicht mehr wie früher. Dann hat er ein bisschen Pause gemacht und nachher hat er gesagt, es ist besser. Und diese Hoffnung, die möchte ich wirklich, dass die auch durchdrückt, dass am heutigen Morgen, wir haben das Bild schon gehört vom Nebel, und bevor ich das diesen Morgen gehört habe, habe ich das schon aufgeschrieben. Könnt ihr es nachlesen, das ist wahr. Ich habe es schon aufgeschrieben und das zeigt auch wieder, wie der Geist Gottes gross ist, wie er unterschiedlichen Leuten, ohne dass sie sich absprechen, gleiche Gedanken gibt. Habe ich eben aufgeschrieben, dass es so, wie man so durchs Dunkle fährt, durch die dunkle Nacht oder durch einen Nebel und wie nachher der Morgen anbricht und das Licht kommt. Mögen wir das so erleben aus dem Joel raus. Und ich habe nachher mir auch überlegt, zwischendurch mache ich das, was lege ich für eine Krawatte an? Und habe ich gefunden, ich nehme nicht eine schwarze Krawatte, sondern ich nehme eine fröhlich, frisch, grüne, die so ein das Leben tut zeigen, der Wachstum, etwas kann wachsen. Es war ein Kind, das die gemacht hat, ein Kind, das auch Zukunft zeigt, es geht weiter, eine neue Generation bricht an. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir ein bisschen in diesem Sinn heute da sind und überhaupt da sind in diesem Leben und trotz der Medienberichten und allem, was uns auch eben tatsächlich betrüben könnte. Im ersten Teil vom Buch Joel redet der Joel zu den Ältesten vom Volk Gottes. Und er kündigt Verwüstung an, verdörrten Boden, eine unglaubliche Heuschreckenplage. Und da sind wir jetzt nicht zu Ägypten bei den Ägyptern, sondern da sind wir beim Volk Israel. Und als Folge von dieser Heuschreckenplage natürlich eine Hungersnot und das wenige Essen, das übrig bleibt. Wir kennen die Wirtschaftsmechanismen. dass das Essen nachher sehr teuer wird und dass sich das gar nicht mehr alle vermögen zu anschaffen. Der Joel weist auf eine sehr grosse Not hin. Wenn er fragt, hat sich jemals so etwas Schreckliches zu euren Lebzeiten oder zur Zeit eurer Vorfahren ereignet? Also es war ganz etwas Schreckliches gesehen. Es ist eine Strafandrohung von Gott an seinem Volk, an seinem geliebten Volk. Und der Joel fordert auf, vor Gott zu rennen, zu klagen, zu fasten, Buße zu tun. Ein Zitat: Versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Hause des Herrn und schreit zum Herrn um Hilfe. Denn nahe ist der Tag des Herrn und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Dann das zweite Kapitel. Es fängt an, dass der Joel ein riesiges Heer beschreibt. Also ein grosses, wie man noch nie hat gesehen. In der Vergangenheit. Und wie man auch in Zukunft nie mehr wird sehen. Und sie werden die Stadt überrennen. Und das Schreckliche von diesem Heer: Der Herr selbst führt dieses Heer an. Gott führt das an, das Schreckliche. Groß und schrecklich ist der Tag, an dem der Herr Gericht hält. Und wohlverstanden, gegen Juda und gegen Jerusalem. Aber schon im nächsten Vers ruft der Joel auf zur Umkehr. Doch auch jetzt, spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und Weinen und Klagen. Zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Und damit wollte er sagen, es geht jetzt nicht um eine Tradition, dass man so traditionell irgendeinen Bußakt durchführt, etwas Förmliches, sondern wirklich aus tiefstem Herz raus. Dass man bewegt ist über die Schuld, über die eigene Schuld, über die Not. Und dass man aus tiefstem Herzen raus Buß tut. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist gross. Und seine Liebe kennt kein Ende. Die Strafe, die er angedroht hat, tut ihm selbst leid. Wer weiß, vielleicht wendet er das Unheil ja noch ab und segnet euch aufs Neue. Und dann lässt der Joel durchblicken, dass sich Gott wirklich erbarmt. Da erwachte im Herrn die leidenschaftliche Liebe zu seinem Land. Und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Da erwachte die leidenschaftliche Liebe. Und in dem Wort Leidenschaft ist ja das Wort Leiden. Und das zieht sich auch ins Englische über. Passion, Passion, Passionszeit. Und wie hat sich die leidenschaftliche Liebe, die leidende Liebe von Gott gezeigt? Am Kreuz. Dass er seinen Sohn gegeben hat, Gott Vater. Dass Jesus gelitten hat. Das ist die Liebe von Gott. Das Mitleid, das er uns Vergebung anbieten kann und ein neues Leben. Ich schenke euch wieder so viel Getreide, Wein und Öl, dass ihr genug zu essen habt. Den Feind aus dem Norden jage ich fort von euch. Seine vordersten Truppen stürze ich ins Tote Meer und die letzten ins Mittelmeer. Überall wird es nach Verwesung stinken. Ihr werdet erkennen, dass ich mitten unter euch in Israel wohne und dass ich allein der Herr, euer Gott bin und sonst keiner. Dann kommen wir zum dritten Kapitel. Das dritte Kapitel beschreibt der Joel dann, wie Gott nebst dem äußeren Schutz, den wir jetzt gerade haben gehört, dass sie wieder nur zu essen haben, dass die Finden nicht mehr da sind, dass er sein Volk auch inwendig heilen und erfüllen. Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und dann kommt der Satz, und der ist im Alten Testament, aber im Joel. Und der Satz tut eigentlich das Evangelium am kürzesten möglichen sagen. Jeder, der dann meinen Namen anruft, wird gerettet werden. So einfach. Jeder, der den Namen von Gott anruft, wird gerettet werden. So erfüllt sich die Zusage des Herrn. Auf dem Berg Zion in Jerusalem findet man Rettung. Auf dem Berg Zion in Jerusalem. Und es hat ja dort, bei Jerusalem, hat es einen Berg gegeben. Und der Berg hat Golgatha geheissen, der Hügel. Alle, die der Herr aus der Welt hat, werden mit dem Leben davon kommen. Und damit, ich habe es jetzt schon angedeutet, schaut der Joel weit raus auf Jesus, ins Neue Testament, zu den Menschen von verschiedenen Zeiten. Und jetzt kommen wir zum Kapitel 4. Das war ja eigentlich der eigentliche Auftrag, etwas zu sagen zum Kapitel 4. Aber es hat mich gedacht, ich muss ein bisschen wie eine Zusammenfassung machen. Ich muss ein bisschen anfangen vom 1 bis zum 3 und mache ich noch nicht so, es geht nicht lang. Kapitel 4 fällt die Unterscheidung auf zwischen Juda und den anderen Völkern. Und das ist auch das, was letztlich so ein bisschen den Kloss beinhaltet. Also von Juda heisst es in Kapitel 4, das ist eigentlich ein bisschen eine Wiederholung vom 3 und auch schon ein bisschen vom 2. Das heißt, in jener Zeit werde ich das Schicksal Judas und Jerusalems wieder zum Guten wenden. Ich wohne auf dem Berg Zion, meinem heiligen Berg. Ganz Jerusalem wird mir geweiht sein. Nie wieder werden fremde Völker dort einmarschieren. Zu jener Zeit wird es so viel Milch und Most geben. Oder je nach Übersetzung Milch und Wein, dass es von den Bergen herabfließt und die Bäche Judas führen das ganze Jahr über Wasser. Am Tempel entspringt eine Quelle, die selbst das trockene Schittimtal noch bewässert. Also das ist die Prophezeiung über Juda. Einfach nur wunderbar. Und demgegenüber prophezeit der Joel weiters und da heißt es, dann rufe ich alle Völker zusammen und führe sie in das Tal, das man Josaphat nennt. Und Josaphat, das heißt, der Herr richtet. Das ist ein Tal, das es nicht gibt. Wenn man schaut, die Geschichte vom Volk Israel, das Tal, gibt es nicht. Und vielleicht ist es das Tal, wo wir im Neuen Testament davon lesen, wo Gott als Zufluchtsort für Israel entstehen lässt. Vielleicht erinnert ihr euch, Israel ist von allen Seiten, von allen Ländern bedrängt. Und sie wissen nicht, woher. Und dann spaltet sich der Ölberg. Und es gibt ein Tal und sie können das Tal hineinflüchten. Und dass das vielleicht das Tal ist Josaphat. Dort gehe ich mit ihnen, eben mit allen Völkern, ins Gericht für das, was sie Israel angetan haben, dem Volk, das zu mir gehört. Ruft alle Völker auf, bereitet euch auf den Krieg vor, lasst eure besten Soldaten antreten, schmiedet aus euren Pflugscharen Schwerter, also negativ, von etwas Konstruktivem, Pflugscharen, wo man achern kann, wo etwas wächst, aus denen sollen sie Schwerter machen. Und aus euren Winzermessern, Speerspitzen, beeilt euch, ihr Völker rings um Israel. Alle Völker sollen aufbrechen und ins Tal Josaphat ziehen. Dort werde ich, der Herr, auf dem Thron sitzen und mit ihnen ins Gericht gehen. Die Völker haben das Maß voll gemacht mit ihrer Bosheit. Und dann im drittletzten Vers von dem ganzen Prophetenbuch Joel heisst es, und das wird nein, die Spannung wird nicht aufgelöst, heisst es, Ägypten wird zu einer dürren Wüste und Edom zu trostloser Steppe, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Also, es ist wirklich, wenn man nachher abschließt, dann kommt noch ein Segenswort für Juda. Und wenn man den Prophet abschließt, dann sieht man auf der einen Seite Juda, Israel, sie ungehorsam gewesen, unglaubliche negative Prophezeiung, sie haben Buße da, sie haben umgekehrt und es ist gut rausgekommen mit ihnen. Und Ägypten wird hier namentlich erwähnt, Ägypten, es bleibt dabei, trostlose Steppe. Und jetzt eben die Frage, der Kloss im Haus, wie gehen wir mit dem Schluss um? Und jetzt möchte ich einfach mal, ja, vielleicht löst das, was du jetzt alles gehört hast, löst in dir auch gewisse Fragen auf. Ich habe die Fragen ein bisschen aufgeschrieben. Vielleicht willst du das, was du jetzt gerade gehört hast, in einen Zusammenhang bringen mit aktuellen Ereignissen. Zum Beispiel, wie Israel am 7. Oktober 23 unerwartet überfallen worden ist. Eben der Einfall. Über 1000 Zivilisten, die brutal ermordet worden sind, Geiseln, die genommen worden sind. Vielleicht fragst du dich, wenn es zu diesem Endkampf kommt, der hier beschrieben ist, was ich zuerst noch Flugscharen zu Schwerter ummodeln. Und nachher Israel dann in das Tal flüchtet und dann dort das Gericht über die Völker kommt. Und vielleicht bist du schon so weit ins Detail gegangen, dass du dich vor den US-Wahlen von letzter Woche gefragt hast, mit welcher kandidierenden Person passt sie jetzt ändern, dass wirklich plötzlich Israel alleine dasteht und alle gegen Israel sind. Nicht für mich ist das schon noch so ein Punkt. Dort schaue ich noch recht stark her. Wenn wir sagen, wir sind in der Endzeit und wir wissen, die Endzeit hat ja schon angefangen mit Pfingsten, aber vielleicht sind wir am Ende der Endzeit. Und für mich ist schon noch so ein bisschen ein Indikator, eben, das ist wirklich gesagt, alle werden gegen Israel sein. Und sie haben noch die Unterstützung Israel. Manchmal schwindet sie, bröckelt sie ein bisschen, sie haben sie noch. Ja, und vielleicht hast du ganz eine andere Theologie. In dem Sinn, dass du sagst, Gott geht heute nicht mehr einen Weg mit einem einzelnen Volk Israel, sondern es gibt das geistliche Volk Israel. Und zu dem geistlichen Volk Israel gehören weltweit, egal von welchem Land, von welcher Nation, von welcher Ethnie, zu dem geistlichen Volk Israel gehören alle Gläubigen. Die das Rettungsangebot von Jesus angenommen haben. Und dem gegenüber Würdest du vielleicht sagen, wenn du auf dieser geistlichen Linie bist, würdest du vielleicht sagen, wenn jetzt hier Ägypten steht, wo die trostlose Wüste, was in diesem Trostlosen endet, dass das eben eigentlich alle Menschen von allen Völkern sind, die eben nicht umgekehrt sind, die nicht Buße haben und die sich nicht erfüllen von Gott. Ja, vielleicht findest du dich irgendwo in diesen Gedanken wieder. Weil das Hauptproblem, und jetzt nehme ich da schon etwas vor, das Hauptproblem ist, wir wissen gar nicht, wann das der Joel eigentlich seine Prophezeiung ausgesprochen hat. Ich habe es hier ganz klein versucht zu zeigen. Wir haben hier eine Zeitachse. Hier die zwei Menschen, das waren die ersten zwei Menschen, Adam und Eva. Und nachher haben wir hier, das ist eigentlich die Linie von Juda. Und da war die Verschleppung. Sie mussten raus aus ihrem Land. Sie sind in die Gefangenschaft gekommen. Und nachher dann, sie sind wieder heim dürfen. Sie haben die Stadtmauern wieder aufgebaut, sie haben den Tempel wieder ausbessert, sie sind wieder Volk gewesen. Und da haben wir eigentlich sozusagen den Beginn vom Neuen Testament. Jesus, der kommt, Jesus, der stirbt, der aufersteht, der in den Himmel fährt. Und nachher haben wir hier einen Jodenstern gemacht. Das ist, könnte man sagen, 1948. Das ist dort, wo die Staatsgründung wieder ist gesehen von Israel, von den Juden. Und ihr seht, da zwischen ist eine Lücke. Sie waren nicht mehr daheim gesehen. Und wir leben eigentlich in einer sehr interessanten Zeit, dass etliche von uns haben das erlebt, die Staatsgründung. Und jetzt sind wir da, irgendwo sind wir da. Und jetzt ist natürlich die Frage, der Joel, wann hat er die Prophezeiung ausgesprochen? Wenn er wieder vor einer Wiederherstellung redet von Juda, hat er die ausgesprochen da? Und nachher ist eben die Auflösung gesehen und dann wieder die Wiederherstellung. Und damit hat sich das hier erfüllt mit dieser Wiederherstellung. Anders ist es, wenn der Joel nach dieser Wiederherstellung gelebt hat, da, was eigentlich fast eine Mehrheit der Theologen meint, dann kann man das nicht als Begründung nehmen. Könnte man dort das als Begründung nehmen, die Staatsgründung wieder? Dort muss man sagen, ich habe es vorgelesen, das ist eine vollständige Wiederherstellung, es wird nie mehr sie überfallen. Und dann muss man sagen, ja, das ist ja gerade letztes Jahr passiert, was sie wieder überfallen worden sind. Es ist nicht alles einfach gut. Also es ist wahrscheinlich auch, da hat es sich nicht erfüllt. Also wir haben hier wirklich eine Frage, wann sich das erfüllt und wie. Und es kann eben sein, ich würde sagen, es ist naheliegend, dass das Ganze, was wir jetzt gehört haben, dass sich das noch gar nicht erfüllt hat. Dass sich das irgendwann strichlich gemacht hat. Wir wissen nicht, wie lange es die Welt so noch gibt. Dass das alles sich in Zukunft wirklich wird erfüllt. Dass vielleicht so Teile davon, so unvollkommen, sich etwas erfüllt hat. Aber das Ganze, dass das erst noch wird kommen. Und jetzt, ich erhebe keinesfalls Anspruch, dass die Antworten, die ich gebe, dass die ausschließlich und nur das das Richtige ist. Dass man es nur so kann interpretieren. Aber was ich mit Überzeugung weiss, wir wissen genug, dass wir für uns umkehren können. Das ist, das kommt ganz deutlich über. Dass es eine ernste Angelegenheit ist. Und dass wir auch alle Menschen und vielleicht sogar auch als Gläubige, dass es kann sein, dass wir uns irgendwie wieder entfernen von Gott. Dass wir sollen umkehren, dass wir sollen Buss tun, dass Jesus uns erfüllen kann und dass aus dem heraus Gutes darf entstehen. Ägypten wird zu einer dürren Wüste und Edom zu trostloser Steppe, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Weil wir in der Bibel auch gute Prophezeiungen lesen, in anderen Büchern, gute Prophezeiungen auch gerade über Ägypten und auch über andere Nachbarländer. Und weil eigentlich alles Nachkommen sind aus der Zeit nach der Sintflut. Und weil auch Segnungen und Schutz ausgesprochen worden sind über Ismael und auch über die Nachkommen vom Esau. Der Esau, der ja der Sohn war, von Isaac, also der auf dieser Linie war von Isaac. Weil auch über die Segnungen ausgesprochen sind worden, gehe ich davon aus, dass egal von welcher Herkunft ein Mensch kommt, dass er eben, dass es auch geistlich zu verstehen ist, die Rettung. Und ich werde hier jetzt über die ganze Zeit eigentlich von Jesus, oder wir können es auch noch breiter machen, möchte ich einfach hier mal ein Herz machen. Ein Herz, das die ganze Zeit umschließt, wo vor allem nicht um Gebürtige und nach Pass- und Identitätskarten Juden betrifft, sondern das Herz, die Liebe von Gott, wo die alle umschließt und sie können gesegnet sein, wenn sie das verstehen und das annehmen. Und das schließt aber nicht aus, dass Gott mit seinem geliebten Volk, Israel, und da denke ich besonders an Römer 9 bis 11, auch in Zukunft einen ganz besonderen Weg geht. Dass es nicht einfach aufgelöst ist und jetzt sind wir einfach das geistliche Israel und fertig. Der Joel, eben das Umgekehrte auch, das muss ich auch noch sagen, dass dem gegenüber, und da mache ich irgendwie so da nicht, so einen Blitz, dass einfach das die andere Seite ist, dass alle von dem Unheil betroffen sind, wo einfach verharren. Ich sage es selber so, Gott zwingt uns nicht zu sich zu gehen. Und wer nicht mit Gott will leben, der muss auch nicht. Und der muss auch nicht nach dem Tod mit Gott leben, wer das nicht will. Der Joel, ich habe es gelesen, er redet davon, wie eben aus Pflugscharen Schwerter sollen gemacht werden und aus Winzermesser Speerspitzen. Aber ich kann euch sagen, das ist nicht das Ende, sondern ich tue gerne schliessen, mit Jesaja 2, Vers 2, wo es gerade umgekehrt ist, tut gut lassen. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Also ja, dann denkt, die Schmiede, der Beruf, der Zukunft. Zuerst umschmieden zu Schwerter und dann wieder zurückschmieden, wieder zu Pflugscharen. Und es ist wirklich genau identisch, nicht? Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben. Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Und in diesem Sinn lässt uns trotz zeitweisen dunklen Kriegswolken auf die Liebe von Gott schauen. Und auf das Licht, das durchbricht. Und lasst uns beitragen, wenn wir uns erfüllen lassen, wenn wir erfüllt sind von der Liebe, dann ist Liebe uns. Und so in dieser Liebe lasst uns beitragen, dass aus dieser Welt eine bessere Welt wird. Wir haben ja hier auf der anderen Seite auch noch vom Erntedank den Baum, die Früchte. Wunderbare Früchte, wenn ihr hier lesen könnt. Lasst uns auch für unser Umfeld solche feine Früchte werden. Wir wollen das Gute sehen. Wir wollen uns darüber freuen. Und wir wollen Gott Danke sagen. Und wir dürfen das Konfibrötli geniessen. Amen. Ich bete noch. Ja, himmlischer Vater, wir haben viele Fragen, wenn wir das lesen, den Joel und auch andere stellen. Du mutest uns das zu, dass wir nicht alles erklären können. Und wir wollen uns auch wirklich beugen als Geschöpf unter dir, als der Schöpfer. Und wir wollen das, was wir verstehen, wollen wir nehmen für uns. Hilf uns du. Auch ganz konkret. Dass jedes, der jetzt die Botschaft gehört, der dem Gottesdienst dabei ist, dass jedes durch deinen Geist angesprochen wird. Dass du zeigst, wo konkret ist in meinem Leben Umkehr nötig. Wo tue ich wieder ganz konkret bewusst sein an dieser Liebe von dir. Und wo darf aus dieser geschenkten Liebe von dir, ganz konkret, Liebe weitergehen zu anderen. Dass wir Hoffnung verbreiten können, Rettung und den Blick auf dich. Danke vielmals. Und ich werde dich einfach an dieser Stelle auch bitten, wenn wir auch nicht so genau wissen, wenn das der Joel die Prophezeiungen gesagt hat und wenn das sie erfüllt worden sind, respektive erfüllt werden, sollen wir mit dir auch bitten für das Volk, für dein Volk Israel, das schwierige Zeiten erlebt, wo wir sicher auch erkennen, dass auch sie Fehler machen. Wir wollen dich bitten, dass sie, wo viele entfernt sind von dir, wo die noch nicht erkannt haben, dass sie dich erkennen. Und dass sie in dir Frieden und eine Zukunft erfahren. Amen.